Hallo und herzlich willkommen bei Spiegelverkehrt zu einer neuen Folge, die im Jahr 2022 aufgenommen wird. Unsere letzte Folge am 1. Januar haben wir ja noch zu Silvester aufgenommen. Jetzt sind wir im Januar, wir sind da, das Jahr ist grandios gestartet, unglaublich toll. Ich bin nicht alleine. Hallo Lisa.
Hallo Kathi.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Das ist sehr
schön.
Wie
geht's dir?
Auch gut. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass mein linkes Nasenloch ein bisschen zu ist. Ich weiß nicht warum, aber ja. Okay, aber kommen wir zum Ernst dieser Folge.
Ja, und das Besondere heute ist ja, dass wir nicht nur miteinander aufnehmen, sondern auch beieinander, weil ich nämlich heute wieder bei Kathi bin.
Genau, weil ich habe in der letzten Folge der Lisa eine Einladung mitgeteilt und habe ihr gesagt, ich habe einen ganz tollen Kaffee-Vollautomaten zu Weihnachten bekommen und sie ist eingeladen, Kaffee zu trinken. Das hat sie heute genutzt. Darüber freue ich mich sehr, weil wir können uns nämlich angucken, während wir miteinander reden.
Mhm. Und es ist sehr guter Kaffee geworden.
Ja? Ja. Das ist schön. Also, Kaffee-Vollautomat für alle, die gerne Kaffee trinken, das lohnt sich. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier gar nicht groß rum. Ich habe jetzt einen Sprachfehler. Ich glaube, wir haben ein bisschen vorneweg zu viel getrunken. Also ich rede jetzt nicht einfach weiter. Ich lasse Lisa jetzt einfach mal mit ihrem Fall starten.
Es wird halt ein bisschen eine kürzere Folge.
Ja,
leider. Weil Kathis Fall leider ein bisschen ausgeartet ist. Deswegen wird unsere nächste True Crime Folge wahrscheinlich ein Fall von Kathi alleine.
Das wird ein Fall von mir alleine, das ist richtig.
Ja, und da wir das heute nicht mit eingeplant haben, kann es sein, dass es heute etwas kürzer wird.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz stelle ich heute meinen Fall vor. Und der Fall heißt die Mission der Therese Tang.
Oh, den kenne ich gar nicht.
Und der Fall, den ich heute vorstelle, der beinhaltet 4 Hauptpersonen. Und die werde ich euch dann auch noch vorstellen. Aber die wichtigsten 2 stelle ich jetzt am Anfang vor. Außerdem heißt der Fall die Mission der Therese Tang, weil die anderen Namen der Hauptperson nämlich geändert sind und das nicht die Originalnamen sind, weil viele davon auch noch leben und die Familienmitglieder noch leben und die deswegen ein bisschen anonym bleiben möchten.
Also datenschutzrechtliche Gründe.
Genau. Aber wir fangen jetzt einmal ganz von vorne an. Und zwar fangen wir an mit der Geschichte von Yngve Dahlin. Name geändert. Yngve Dahlin verpachtet Ackerland und vermietet Häuser und Wohnungen in der ganzen Region. Er ist reich. Sein Vermögen wird auf rund 5 Millionen Euro geschätzt und in seiner Heimatgemeinde Norra-Förlöse gehören ihm 160 Hektar Wald und Felder. Das meiste Geld verdiente seine Familie mit der Firma Patenta. Die Firma vertreibt Pfeifen, die durch ein patentiertes Verfahren so gebaut werden, dass sie viel einfacher zu säubern sind und damit hat die Familie ein ganzes Vermögen gemacht. Doch Yngve lebt nicht in verschwenderischem Reichtum, er ist sehr sparsam, beinahe sogar geizig. Nach jahrelanger Nutzung zum Beispiel der gleichen Maschinen hat er sich erst 2012 überreden lassen, neue Maschinen anzuzahlen. Doch nicht nur Yngves verdiente viel Geld mit seiner Firma, den Grundstein für das Reichtum der Familie legte im 20. Jahrhundert sein Großvater Kurt Dahlin, welcher damals noch nach Gold geschürft hatte. Aus Alaska kehrte er dann reich nach Schweden zurück und kaufte Land und Feld. Sein Sohn war Tüftler und Erfinder und er war derjenige, der das Verfahren zum Pfeifenbau als Patent anmeldete und somit die Firma gründete, die dann später Yngve übernommen hat. Die Familie hatte viele Freunde in Norra-Förlöse, aber ebenso Feinde. Es gab nämlich eine sehr bekannte Fehde zwischen den Dahlins und den Bergrens und diese reicht sehr lange zurück. Es benötigte sogar einen Mediator, um das Land gleichmäßig zwischen den Familien aufzuteilen und dennoch besteht die Fehde zwischen den Familien immer noch. Die Berggrins waren seit jeher eifersüchtig auf die Dahlins, deren Vermögen sich nur vom Zusehen häufte, während die Berggrins um jeden Penny kämpften und ihre Versuche eher mit Niederlagen statt mit Erfolgen hausierten. Als die Fehde begann, war Yngves gerade erst 9 Jahre alt. Doch so viel Erfolg er auch mit dem Vermögen seiner Firma hatte, so könnte man meinen, umso weniger Erfolg hatte er mit Frauen. Ende der 80er begann er eine Beziehung mit der Mieterin einer seiner Wohnungen. Darauf wurde im Mai 1988 seine erste Tochter Annika geboren. Nur 18 Monate später allerdings verließ die Frau die Familie. Das lag vor allem daran, dass die Beziehung nur auf dem Herstellen der Pfeifen beruhte. Eine Ehefrau fand Yngve schließlich im Jahr 1993 durch eine Kontaktanzeige in einer russischen Zeitschrift. Auch die Beziehung mit der Frau aus Usbekistan bestand hauptsächlich aus der Herstellung der Pfeifen. Dennoch bekamen die beiden eine Tochter im Jahr 1994 mit dem Namen Emma. 2001 endete die Ehe mit einer Scheidung. Yngve war alleiniger Herr auf dem Gehöft und lebte dort mit seiner Erstgeborenen Annika zusammen. Sie lief im Schlepptau ihres Vaters, während Emma bei ihrer Mutter in Nörköping lebte und dort das Gymnasium besuchte. Wir springen nun zum 10. September 2012. Als sich Polizeiinspektor Jonas Blomgren von der Provinzhauptstadt Kalmar auf den Weg nach Nora Verlöse machte. Am Morgen dieses Tags hatte sich Annika bei ihm gemeldet. Ihr Vater Yngve wurde vermisst. Und das nicht erst seit gestern. Fast 2 Wochen sind vergangen, dass Annika ihren Vater das letzte Mal gesehen hatte. Sie hatten sich wegen der veralteten Maschinen gestritten. Annika lebte mittlerweile nicht mehr auf dem Gehöft, sondern bei ihrem Freund auf einem Hof in der Nachbarschaft. Und ihr Freund hieß Niklas Berggrens. Und wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, wisst ihr, dass dies eigentlich die verfeindete Familie der Dahlins ist. Und das hat auch für ganz schön Trubel gesorgt, aber das komme ich auch noch. Annika erzählt dem Inspektor, dass sie Yngves Wagen bei seiner Zweitwohnung in Kalmar gefunden hatte. War er vielleicht abgetaucht und wollte Annika eine Lektion erteilen? Vielleicht war er für längere Zeit verreist. Das zumindest hatte Annika am Anfang vermutet, erzählt sie dem Inspektor. Doch etwas war ungewöhnlich. Am 6. September war Emmas 18. Geburtstag und den hätte Yngves niemals im Leben sausen lassen, für kein Geld der Welt. Der Polizeiinspektor machte sich an die Arbeit. Er untersucht den Hof, findet im Keller die Geräte und Maschinen für die Pfeifenherstellung und meldet sich bei den Fluggesellschaften und Taxiständen. Doch niemand konnte ihm Auskunft zu Yngves Dahlin geben und ihm fiel nichts Ungewöhnliches auf. Ich mache jetzt einen kurzen Cut, denn wir kommen nun zu einer anderen wichtigen Person und der einzigen Person, deren Name nicht geändert wurde, und zwar zu Therese Tang. Therese Tang ist eine beeindruckende Frau. Von Mutterschaftsbloggerin zu Gefängniswärterin hat sie gefühlt jeden Job der Welt bereits einmal gemacht. Doch wodurch sie vielleicht am meisten bekannt ist, ist die Tatsache, dass sie sich 2009 wegen eines persönlichen Falls aus ihrem engsten Kreis Missing People Sweden anschloss. Mit rund 70 Freiwilligen sucht Therese Tang am 17. November 2012 nach dem vermissten Yngves Dahlin. Mit Regenkleidung und Taschenlampen durchkämmen sie die Wälder, wohlwissend, dass der 62-Jährige gesundheitlich angeschlagen ist und an Diabetes leidet. Er könnte somit durchaus bei einem Spaziergang im Wald zusammengebrochen sein. Die Suchtrupps durchkämmen die Landschaft in Formation. Immer eine Armlänge Abstand, mit den Blicken nicht nur auf den Boden, sondern auch auf die Baumkronen und Büsche absuchend. Sie fanden Handys, einen Koffer voller Unterwäsche und Hirschgeweihe, aber nichts von all dem hatte etwas mit dem Vermissten zu tun. Als Therese Tang mit ihrem Team den Wald durchkämmt, um nach Yngves zu suchen, weiß sie noch nicht, dass die Polizei bereits nach einem Ermordeten Ausschau hält. 2009. Die Familienfehde der Dahlins und Berggrens ist immer noch im vollen Gange. Nur 2 Personen scheint dies egal zu sein. Annika Dahlin und Niklas Berggren verlieben sich ineinander und beginnen eine Beziehung. Niklas Tage beginnen früh, um 4 mit dem Versorgen der Kühe und der Arbeit auf dem Hof. Er ist ein fleißiger junger Mann, der nicht viel im Kopf hat, aber für das Wohl seiner Familie kämpft, obwohl diese hoch verschuldet ist. Die Melkmaschine der Familie macht immer mal Faxen und benötigt Reparaturen, die Niklas Vater Magnus bereits über mehrere 100.000 Euro gekostet haben. Und so werden Gerüchte in Nora Verlöse laut, die behaupten, dass die Familie Berggren es auf das Vermögen der Dahlins abgesehen hat, jetzt wo Annika und Niklas ein Paar sind und vielleicht irgendwann heiraten werden. Annika war auf den Hof der Berggrens gezogen und obwohl Yngves sie mit allen Mitteln davon abhalten wollte, zum Beispiel hatte er ihr eine Wohnung angeboten und sogar am 29. August 170.000 Kronen für die Anzahlung eines neuen Krabbenbaggers abgehoben, so entschied sich Annika dennoch, bei ihrem Freund zu wohnen. 7 Wochen gilt Yngves nun schon als vermisst, als sich die jüngere Tochter Emma noch einmal bei der Polizei meldet, um nachzuhaken, da die Ermittlungen ins Stocken geraten sind. Es scheint sich nichts zu tun, und dabei sah offensichtlich, dass Yngves nicht mit dem Flugzeug verschwunden sei. Schließlich leidet er auch an Höhenangst. Außerdem erzählt sie der Polizei, dass Annika und Niklas bereits eine Woche nach Ingvars Verschwinden dessen Zweitwohnung renoviert haben. Sie hatten die Tapeten und den Boden erneuert, obwohl Ingvars den verhassten Niklas niemals in seine Wohnung gelassen hätte. Niklas meinte daraufhin nur, dass sie sich zwar gehasst haben, aber er sich zum Ende hin mit Ingvars angefreundet hatte. Doch Nachbarn waren da anderer Meinung. Sie haben sich immer noch gehasst und Ingvars wollte Annika wegen dem Jungen sogar enterben lassen. Dies ist der Punkt, an dem die Polizei von Kalmar nun offiziell Voruntersuchungen für einen Mord einleitete. Annika hatte seit dem Verschwinden ihres Vaters in 74 Tagen nur 11 Mal versucht, ihn zu erreichen und aber auch keine einzige Nachricht hinterlassen. Nach Ingvars Verschwinden bedienten sich die Berggrens an dem Besitz der Darlehens. Annika hatte ihnen erlaubt, mit dem Erntemaschinen zu fahren. Ebenso hatte sie über 1 Million Kronen abgehoben, was etwas über 100.000 Euro entspricht, um damit Magnus, also Niklas Vater, Schulden des Hofes zu tilgen. Doch die Berggrens waren gierig, sie verlangten immer mehr Geld. Das war jedoch nicht so einfach, denn Annika hatte keinen Zugriff auf all das Vermögen, da ihr Vater als vermisst und nicht als tot galt. Die Polizei untersucht die Stelle und das Gehöft des Vermissten. Hier hatte sich viel verändert. Einiges war renoviert worden. Die Polizei entdeckte eine unterschriebene Steuererklärung vom 6. September, bei der Annika aber sofort angab, die Unterschrift gefälscht zu haben, weil sie einfach überfordert war. Am 14. Dezember wird die Ermittlung von einem Tag auf den anderen abgebrochen, da sich in der Nähe ein Doppelmord ereignet hatte, der nun alle Einsatzkräfte erforderte. Erst 2014 kommt wieder Bewegung in den Fall. Dieser ist übrigens zu dem Zeitpunkt der einzig ungelöste Fall in der ganzen Region. Und nun kommt Therese Tang wieder ins Spiel. Sie hat mittlerweile wieder ihren Job gewechselt und besucht in ihrer Freizeit Fortbildungskurse zu Missing People. Tang macht sich mit ihren Helfern wieder und wieder auf die Suche, aber sie finden nichts. Emma ist froh, dass Tang neuen Wind in die Sache bringt. Annika hingegen behauptet, das alles hinter sich gelassen zu haben. Sie und Niklas hatten 2013 ihren Sohn William bekommen. Leider brauchen die Berggrens immer noch Geld. Und Niklas entpuppt sich außerdem als sehr schlechter Partner und auch als sehr schlechter Vater, indem er sich nicht um das Kind kümmert und Annika überhaupt nicht unter die Arme greift. Zudem ging er wohl auch fremd. Doch so gern die Berggrens auch mehr Geld hätten, dazu bräuchten sie die Leiche von Ingvars, denn ohne diese kamen sie nicht an das Vermögen. Therese startete einen Überraschungsbesuch bei den Berggrens. Doch Niklas will keine Leichensuchhunde in seinem Haus und Annika sei eh nicht zu Hause. So sagte er das zu Therese, als sie an der Tür stand. Und da merkt auch Tang, dass etwas faul ist. Und ebenso wie für die Polizei geraten Annika und Niklas als Hauptverdächtige in ihr Blickfeld. Als Therese Tang bei ihm zu Hause war, war ihr noch etwas anderes aufgefallen. Niklas hatte nämlich unverhohlen Interesse an ihr gezeigt, obwohl sie 9 Jahre älter war. Und in Therese wächst ein Plan heran. Sie möchte Niklas Vertrauen gewinnen und ihn so dazu bringen, ihr mehr Details zu verraten. Ja, vielleicht sogar ein Geständnis von ihm zu bekommen. Im Juni 2014 trifft sie Niklas auf seinem Traktor. Sie erzählt ihm, dass die Frist, an das Geld eines Vermissten zu kommen, nun nicht mehr nach 5 Jahren, sondern erst nach 15 Jahren möglich ist. Das ist natürlich gelogen, aber sie möchte ihnen dadurch einen Anstoß geben und ein bisschen in die Enge drängen. Zudem fragt Niklas sie, ob Schrotgewehrkugeln einer einzigen Waffe zugeordnet werden können. Und sie findet das eine seltsame Frage. Am 17. Juni meldet sich Niklas abends bei Therese und will etwas besprechen. Die beiden telefonieren daraufhin bis in die Morgenstunden. Doch sie braucht ein Geständnis von Niklas. Sie erinnert ihn noch einmal, dass er ohne den toten Ingvars nicht an das Geld kommen wird. Am 19. Juni, also 2 Tage später, ruft Niklas frühst um 8 bei Therese an und taucht daraufhin in der Nähe bei einem Gehöft auf, bei dem Therese untergekommen ist. Sie hatte nicht mit Niklas gerechnet und war froh, dass ihre Familie sowie ihre 3 Kinder weit weg von der ganzen Sache waren. Als Niklas bei Therese ankommt, möchte er mit ihr ins Bett, doch sie sagt ihm, dass sie keine Beziehung mit einem Verdächtigen haben kann. Nach langem Reden und beruhigenden Kopfstreicheln auf dem Bett fängt Niklas jedoch erstaunlicherweise an zu reden. Es wäre Annikas Idee gewesen, sagte er. Eigentlich hätte sie ihn mit einer der Maschinen überfahren wollen, um ihren Vater loszuwerden, doch sie hatte sich nicht überwinden können. Die beiden hatten den Mord lange vorher geplant. Niklas sollte sich mit einer Schrotflinte in der Nacht an Ingvars schleichen und ihn erschießen. Und so machte er es auch. Er schoss Ingvars in der Nacht mit der Schrotflinte aus ungefähr 1,5 Metern ins Gesicht, während dieser im Bett lag und schlief. Danach verfrachteten sie die 80 Kilo schwere Leiche in einen Sack, banden ihn zu und begruben sie 700 Meter weiter in einer Grube, die sie bereits zuvor ausgehoben hatten. Niklas beschreibt all das Blut, das bei dem Mord ausgetreten war. Doch am verstörendsten war für ihn das Auge von Ingves gewesen, das sich wegen des Drucks nach außen geschoben hatte. Niklas meinte, er würde das nie vergessen. Doch während Niklas ein Geständnis ablegte, das Therese mit ihrem Handy heimlich aufzeichnete, ging in ihrem Kopf nur der Alarm los, dass sie so schnell wie möglich verschwinden musste. Sie sagte zu ihm, sie hätte Hunger und dass sie in der Stadt etwas essen sollten. So begaben sie sich in ein Restaurant. Niklas prahlte nun mit seiner Tat und schien gar nicht mehr verängstigt. Und Therese sagte ihm nach dem Essen, sie müsse noch Erdbeeren einkaufen gehen. Er ließ sie nur ungern gehen. Doch Tang war so durch den Wind, dass sie tatsächlich Erdbeeren kaufte, ehe sie die Polizei anruf und dann ihre Familie, damit die sich an einen sicheren Ort begeben konnten. Am nächsten Tag wurden Annika und Niklas verhaftet. Im Januar 2015 wurden beide nach einer 12-tägigen Verhandlung zu 18 Jahren Haft verurteilt. Niklas Berggren sitzt im Hochsicherheitsgefängnis von Tidaholm ein. Annika hingegen lernte im Frauengefängnis Jelena Gorchukova kennen, mit der sie eine Beziehung begann. Das gesamte Familienerbe der Darlins ging an die jüngste Tochter Emma. Und bei guter Führung werden Annika und Niklas 2026 freikommen und dann wäre ihr Sohn William 13 Jahre alt. Therese Tang erhält immer noch Drohungen. Ob sie von Niklas stammt, ist allerdings unklar. Aber sie beschloss, so weit wie möglich in die Öffentlichkeit zu treten, mit allem. Denn je bekannter sie war, umso schwerer würde es für Niklas werden, ihr etwas anzutun, wenn er wieder auf freiem Fuß kam. Und das war mein Fall.
Wo bitte hast du den ausgegraben?
Den habe ich aus einer Stern-Crime-Zeitschrift.
Ah! Okay. Das spielt in Schweden.
Genau.
Okay. Also, wieso bestehen die Beziehungen aus Pfeifen?
Weil, okay, also, es wurde so beschrieben, dass die Frauen sich immer beschwert haben, dass Ingeris von ihnen wohl die ganze Zeit wollte, dass sie halt unten im Keller waren und halt mit ihm diese Pfeifen hergestellt haben. Oder diese Pfeifen herstellen sollten, wodurch halt diese Firma bestand ja daraus, diese Pfeifen zu verkaufen mit diesem bestimmten patentierten Verfahren.
Ja.
Und die Frauen sollten halt dabei helfen und da war wohl das Liebesleben eher so
pfeiferisch veranlagt.
Eher so Nebensache, sondern es ging halt wirklich darum, dass Ingves da wohl jemanden gebraucht hat, der da wohl mit Pfeifen hergestellt hat.
Wow.
Ja.
Das ist sehr empathisch.
Ja.
Adrett und romantisch.
Ja, also zu den Frauen war er an sich wohl nicht so ein guter Liebhaber. Ha. Aber er war ein sehr guter Vater, wird gesagt. Und halt okay. Ein guter Familienmensch an sich.
Naja gut, also seine jüngere Tochter Emma hat auf jeden Fall mehr von ihm gehalten wie seine ältere Tochter.
Also die ältere Tochter ist ja mit ihm aufgewachsen. Ja. Die hat quasi das ganze Farmleben und so mitgemacht und ja. Die Pfeifenherstellung auch und sowas alles. Die hat an sich auch nicht schlecht von ihm geredet. Ich glaube, bei ihr lag es so ein bisschen daran, dass sie dann mit diesem Niklas halt zusammengekommen ist.
Ja.
Und dann halt, sag ich mal, den Einfluss von der Familie noch mitbekommen hat, weil sie ja dann auch auf das Gehöft von denen gezogen ist.
Mhm.
Und die ja auch die ganzen Schulden hatten. Und sie ja dann denen auch helfen wollte. Und die Familie von ihr hatte ja, die Darlins hatten ja viel Geld.
Ja.
Und ich glaube, dass sie dann ganz anderen Blick so darauf gekriegt hat, weil ihr Vater ja auch sehr geizig war mit dem Geld und nie ja. Irgendwie wirklich was gekauft hat oder in Luxus gelebt hat und auch anderen dementsprechend nicht damit geholfen hat. Und ich glaube, dass Annika da vielleicht so ein bisschen
okay, also
nicht verbittert geworden ist, aber dann so halt irgendwie ihrem Freund damit helfen ja. Wollte und dann halt so unter diesem Einfluss mitstand.
Also man könnte jetzt quasi davon ausgehen, dass sie vielleicht sogar versucht hat, bei ihrem Vater Hilfe für die Familie ihres Freundes zu bekommen auf finanzieller Basis.
Ja.
Der Vater hat gesagt, nee, ist nicht. Ich kann die nicht ausstehen und ich will die nicht hier haben und Und sie vielleicht so frustriert war und das daher entstanden ist.
Ja.
War da irgendwie angegeben, ob sich die Tochter und Mittäterin, ob und wie die sich geäußert hat zu dem Sachverhalt? Weil er hat es ja im Grunde genommen dann erzählt.
Er hat es gestanden. Als die beiden verhaftet worden sind, haben die beide tatsächlich ihre Unschuld beteuert am ersten Verhandlungstag.
Okay.
Sind dann aber sehr schnell in Schweigen übergegangen und dann hat sich das halt, also es gab halt genug Beweise dann dagegen. Man hat dann die Leiche gefunden, hat dann auch die Wohnung nochmal auseinandergenommen.
Ja.
Alles, was die renoviert haben, man hat dann trotzdem an diesen Stellen, wo halt Niklas gesagt hat, dass sie den Vater erschossen haben, dort hat man dann auch im Boden an den Wänden halt Partikel gefunden von dem Blut und sowas alles.
Ja.
Also das konnte man dann tatsächlich alles noch nachweisen.
Also das fand ich schon ziemlich merkwürdig, dass, ich hab mir auch aufgeschrieben, warum 2 Wochen bis zur Vermisstenmeldung, erklärt sich jetzt natürlich ganz klar.
Ja.
Ne? Als ich mir das aufgeschrieben habe, war das jetzt noch nicht so ganz eindeutig, aber ich fand es dann schon merkwürdig, als du dann gesagt hast, dass die dann halt angefangen haben, die Wohnung zu renovieren, weil ich mir dachte, warum?
Ja.
Warum macht man das? Na, eigentlich doch nur, wenn man Spuren beseitigen möchte. Und da war das dann für mich schon klar, tatsächlich, dass die 2 auf jeden Fall mit dem Verschwinden zu tun haben. Ja, 11-mal in der ganzen Zeit bei ihrem Vater anzurufen und so ein falsches, ich mache mir Sorgen rauszudrücken, hat da jetzt nicht so viel Sinn. Weil wenn ich mir Sorgen um jemanden mache, dann rufe ich den gefühlt sekündlich an.
Ja, und vor allem hinterlässt man wenigstens einmal eine Nachricht und ruft dich nur an.
Ja, sowas wie, melde dich bitte, was ist los, ich mache mir Sorgen oder irgendwie und nicht einfach nur so ein scheinheiliges, ich lass mal kurz klingeln und dann lege ich
also
wieder
auf.
Also
ich weiß auch nicht, was in den Köpfen da vorgegangen ist, aber selbst wenn ich das faken würde, würde ich da doch mehr reinstecken. Also dass es glaubhafter ist und nicht nur einfach mal kurz 3-mal klingeln lassen und dann lege ich wieder auf und das mache ich in den 80 Tagen oder was, das war nur 11-mal.
Ja, also ich... Ja, man hätte wirklich sagen können, okay, also die hätten die Geschichte deutlich glaubwürdiger aufstellen können, wenn sie nach dem Wegschaffen der Leiche die Wohnung gemacht hätten, keine Ahnung, und hätten sich dann, weiß ich nicht, 3-4 Tage später und nicht erst 2 Wochen später bei der Polizei gemeldet, weil sie hatte ja im Grunde genommen das Alibi in Anführungsstrichen zu sagen, ja, ich wohne ja jetzt da, wir haben uns wegen dem gestritten, und jetzt finde ich ihn nicht.
Wäre dementsprechend aber auch komisch gewesen. Die haben ja 1 Woche nach dem Verschwinden, also nach dem Tod, haben die ja die Wohnung renoviert.
Ja.
Und dann quasi 1 Woche später sich dann bei der Polizei gemeldet. Hätten die ihn jetzt umgebracht und laut Niklas gab es da sehr, sehr, sehr viel Blut.
Ja.
Und hätten direkt die Wohnung renoviert und dann die Polizei gerufen, wäre das auch sehr komisch gewesen mit dem Verschwinden. Weil dann hätten die auch diese renovierte Wohnung gehabt, die auch nicht den beiden gehört, sondern das war ja die Zweitwohnung von Ingves.
Ja.
Wäre ja auch wäre auch sehr komisch.
Aber die Zweitwohnung war nicht auf dem Hof.
Die war nicht auf dem Hof.
Okay. Aber wie sind die dann in die Wohnung gekommen? Weil sie hat ja vorher auch mit auf dem Hof gelebt.
Ja, aber die hat wahrscheinlich auch trotzdem die Schlüssel gehabt und so. Und ich meine, oder sie haben ihn da halt besucht oder so, keine Ahnung. Also so genau wurde das jetzt nicht gesagt.
Ja, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil es wurde ja gesagt, dass der Ingves den Niklas nicht in der Wohnung hätte haben wollen. Also besucht kann ich mir jetzt nur schwer vorstellen, es sei denn, sie ist hingefahren und hat einen auf Frieden gemacht. Ist quasi dort geblieben, bis Ingves geschlafen hat und hat Niklas dann reingelassen.
Ja, aber ich gehe mehr davon aus, dass sie einen Schlüssel gehabt haben.
Ja, ich finde, das klingt auf jeden Fall plausibler. Ja, spannender Fall auf jeden Fall. Also für alle unsere Zuhörer, die das jetzt nicht gleich verstanden haben, hört den Fall einfach nochmal. Ich find tatsächlich, dass er ganz schön kompliziert ist.
Ja?
Ja. Aber trotzdem spannend.
Also ich muss dazu sagen, dass diese Therese Tang, das ist ja auch die einzige, die mit Namen nicht geändert ist, von all den Personen, die ich genannt habe, wirklich eine krasse Powerfrau ist.
Ja, auf jeden Fall.
Weil die hat ja auch eine Familie und Kinder und so.
Ja.
Und sie sagt auch selber, in dem Moment hat sie gar nicht so darüber nachgedacht, was das alles für Konsequenzen haben kann, sondern sie wollte einfach nur die Wahrheit herausfinden und hat halt diese Chance, dass Niklas halt dumm ist, in Anführungszeichen, und halt sich sehr leicht verführen lässt, hat sie halt genutzt, um halt diese Informationen aus ihm herauszubekommen.
Ja, da war sie auf jeden Fall die hellere Kerze auf der Torte.
Das auf jeden Fall.
Definitiv. Aber, also abgesehen davon, dass es unglaublich mutig ist, also von einer Family-Bloggerin zur Gefängniswärterin. Also
die hat alles mögliche gemacht. Alle möglichen Jobs.
Also ein Gefängniswärterin würde ich nicht sein wollen. Sind wir mal realistisch.
Jedenfalls zum Schluss, der Job war dann Gefängniswärterin, die sie gemacht hat. Als sie dann nochmal nach dem Inglis gesucht haben. Und als es auch mit Niklas dann in diese heiße Phase ging.
Ja, wo sie auch diese Lehrgänge für diese Missing People gemacht hat.
Da war sie Gefängniswärterin als Job noch nebenbei.
Krass.
Und das finde ich halt schon, also sie hat wirklich sehr viel gemacht.
Ja.
Und ich finde es so schade, dass sie damit wirklich so krass jetzt an die Öffentlichkeit gehen muss als Selbstschutz.
Ja.
Weil sie hat auch erzählt, also sie wird immer noch bedroht mit Morddrohungen und allem und ihr wurden auch die Reifen zerschnitten und sowas. Immer noch Jahre nach diesen ganzen...
Also das kommt mit Sicherheit, ohne jetzt irgendjemanden beschuldigen zu wollen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus der Seite von Niklas seiner Familie kommt.
Ja, entweder von den Bergrins halt oder halt von Niklas, der vielleicht irgendwelche Connections da mit Gefängnis noch hat und sich das da irgendwie nach außen getragen hat.
Genau, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es von seitens der Darlehens kommt, weil die sind ja im Grunde genommen Mitgeschädigte und es ist ja quasi in deren Sinne aufgeklärt worden, auch wenn die Familientochter da mit dran beteiligt ist und war. Aber ich glaube, das kommt so aus seiner Seite, so von seinem Umfeld. Vielleicht auch seine Familie, das weiß man jetzt natürlich nicht. Man darf da natürlich jetzt auch keine Spekulationen zum Nachteil irgendwelcher Leute oder seiner Familie da bringen. Aber also ich finde es schon recht plausibel, weil wer sollte sie sonst bedrohen?
Ja, weil der Niklas war auch wirklich tatsächlich sehr stark in sie verschossen. Also als er da war und auch dieses Geständnis, sag ich mal, abgelegt hat, davor haben die halt auch sehr lang miteinander geredet und er meinte...
Ja, auch dieses schon, Telefonat, so eine ganze Nacht.
Ja, also er hat auch schon viel über gemeinsame Zukunft geredet und dass sie irgendwie zusammenziehen wollen und sowas alles.
Oh Gott.
Niklas war auch nicht so die hellste
Kerze auf der Torte. Ja, aber was war sein Plan? Wollte er dann seine Annika und sein Kind verschwinden lassen, damit er da ungestört mit der... Das Gell?
Ja, also der ist ja anscheinend öfter schon mal fremd gewesen und die Annika war auch super frustriert von ihm, weil er hat Kind, also er hat sie halt null unterstützt, er hat nicht abgewaschen, er hat nicht die Windeln gewechselt, er hat gar nichts gemacht. Ja, sehr, sehr krasser Gentleman.
Das ist Typ Mann, was man nicht haben möchte.
Nee.
Na, also, ja. Irgendwie finde ich den Fall frustrierend. Er ist gelöst, die sind verurteilt. Aber ich finde es trotzdem irgendwie frustrierend.
Ja, ich finde es vor allem für Emma auch ziemlich schade, also für die andere Tochter, weil die mochte ihren Vater halt auch eigentlich ziemlich sehr.
Ja.
Die hat zwar jetzt das ganze Geld bekommen.
Ja, aber die hat ja nicht wirklich
was davon. Aber die hat halt ihren Vater nicht mehr. Ja. So. Und ihre Schwester war quasi daran beteiligt, dass an dem Mord an ihrem Vater. So. Ja. Und die wusste ja davon auch nichts. Also für die war das Ganze ja auch krass zu verarbeiten dann im Prinzip.
Naja, das ist ja jetzt im Grunde genommen nicht nur der Verlust des Vaters, sondern ja auch der Verlust der Schwester. Weil sind wir realistisch? Könntest du sowas deiner Schwester verzeihen? Also ich nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, also das ist so, also das ist so ein doppelter Verlust. Ich glaube, das hat schon ziemlich was bei ihr kaputt gemacht, auch so vom Gefühl und Kopf her. Und dann nützt halt das ganze Geld der Welt nichts, um das wieder auszugleichen. Das ist halt einfach so. Sehr schade für Emma, sehr traurig für sie. Insgesamt ein sehr furchtbarer Fall, um es mal so auszudrücken.
Ja, das stimmt.
Aber diese ganzen Namen, wie lange hast du gebraucht, um diese ganzen Namen und Orte ordentlich auszusprechen?
Das war jetzt mein erster Versuch.
Wow, also safe, bei sowas bin ich immer ganz schnell raus und verhaspel mich. Ich meine, das weißt du ja selbst, kennst mich ja schon eine Weile.
Ja.
Das sind dann solche Sachen, die wir mal ganz toll rausschneiden müssen, wenn ich mich so toll verhaspel. Aber irgendwann, also wir sammeln unsere ganzen Outtakes ja, und irgendwann, liebe Zuhörer, kriegt ihr das auch mal zu hören in einer gewissen Special Edition. Wann wir das machen, I don't know. Weiß ich wirklich nicht. Das wird dann irgendwann mal spontan passieren. Da suchen wir uns dann die Besten raus. Die packen wir dann für euch zusammen in eine Folge. Es wird, glaube ich, ziemlich witzig.
Ja.
Ja, okay. So, das war dein Fall für heute.
Das war mein Fall für heute.
Ja, mein Fall gibt es heute leider nicht, weil, wie gesagt, der ist ultra groß.
Ja, der hat leider den Rahmen etwas gesprengt.
Etwas ist gut. Also nach 12 Seiten, die ich händisch in meinem Blog geschrieben habe, hat mir dann so dermaßen die Hand wehgetan, dass ich wirklich dann erstmal Pause machen musste. Ich habe dann erstmal vorgezogen, doch lieber ins Bett zu gehen und einfach nur Fernsehen zu gucken, bis ich eingeschlafen bin. Und ja, auch das Umschreiben der Geschichte, dass es eben halt auch für euch zukünftig dann halt einfach Sinn ergibt, hat halt wirklich ja nochmal mehr Zeit in Anspruch genommen, wie ich ursprünglich dafür geplant hatte. Und ich bin noch lange nicht fertig. Also es ist ein ziemlich großer Fall, deswegen hoffe ich, dass ihr das verkraften könnt, dass diese Folge jetzt diesmal ein bisschen kürzer ist als gewöhnlich. Aber dafür bekommt ihr das nächste Mal eine längere Folge oder eine hoffentlich wieder im Normalbereich Folge. Wir haben jetzt aber noch eine Ankündigung für euch. Also eigentlich haben wir ja gesagt, wir machen keine Pause. Und eigentlich hatten wir auch gesagt, wir versuchen das für euch so gut wie möglich überbrückbar zu machen. Aber wir hatten das ja letztes Jahr schon mal angekündigt oder in der letzten Folge primär, dass für mich ein Umzug ansteht. Das ist jetzt auch alles dingfest. Also ich habe am Freitag dann auch entsprechend die Zusage bekommen, so dass wir im April umziehen werden. Und bei der Lisa hat sich da jetzt auch so ein bisschen was getan in genau dem gleichen Bereich.
Ja, was nun darauf hinausläuft, dass wir beide im April umziehen.
Genau, also wir ziehen halt beide zur gleichen Zeit um. Wir haben beide zur gleichen Zeit Renovierungen und Möbelpack und Kofferpack und Kistenpackgeschichten. Was bedeutet, dass wir ab Mitte März eine Pause einlegen müssen, bis hoffentlich Mitte April. Also zu Ostern ist so der große Plan, dass wir hoffen, dass wir da schon wieder eine Folge bringen können. Falls nicht, wir werden euch definitiv über Instagram auf dem Laufenden halten. Vielleicht schicken wir euch dann auch einfach über Instagram ein paar Bilder, wie es bei uns im Umzug vorangeht und weitergeht und wie es gerade so läuft, damit ihr einfach auf dem Laufenden bleibt. Aber Folgen wird es in dem Falle da tatsächlich eher nicht geben. Insofern hoffen wir, dass ihr uns trotzdem zu dem Zeitpunkt dann auch treu bleiben werdet und uns danach auch weiterhin hört. Wir haben es ja jetzt, glaube ich, schon gut und ausreichend lang genug vorher angekündigt. Falls nicht, hört halt einfach nochmal die alten Folgen.
Ja, kann ja nicht schaden.
Nö, richtig. Und ja, ansonsten, wie gesagt, also wir posten euch auf jeden Fall entsprechend Bilder dazu. Und diese Bilder findet ihr auf Instagram unter Spiegelverkehrt der Gruselcast. Und da fällt mir gerade noch ein, ich habe ein bisschen Ärger gekriegt. Weil, also kein Ärger von Lisa wohlgemerkt, aber Ärger von unseren Zuhörern. Weil ich die letzten 3 Folgen keine Postings dazu geschmissen habe.
Du hast auch ein bisschen Ärger von mir gekriegt. Ich glaube, den hast du nur ausgeblendet.
Ja, möglicherweise. Und dann haben wir zur Silvesterfolge, hatte ich extra noch vorher zu Lisa gesagt, ja, mach ein Foto von dir und das posten wir dann. Und da, ganz toll. Wir haben, also meine Tochter, die Große, hat das Silvesterfeuerwerk gefilmt. Hier war tatsächlich ein halbwegs schönes von dem bisschen, was man hier so hatte bei uns. Und ich habe dann zu ihr gesagt, pass auf, du kennst dich doch so mit TikTok und Co. aus und du kannst auch so tolle Videos machen. Schnippel das mal alles zusammen. Silvesterfeuerwerk, dann kommt Lisa ihr Bild rein, dann kommt mein Bild rein, dann kommt unser Coverbild rein von unserem Podcast. Und ihr solltet das so richtig schön auch musikalisch unterlegen. Auf dieses Video warte ich aber heute immer noch. Deswegen gab es dazu leider auch keinen Post und unsere Zuhörer haben sich beschwert. An dieser Stelle, ich werde für die Folgen auf jeden Fall noch nachposten. Den Silvesterpost schmeiße ich aber nicht mehr.
Ja, der ist jetzt auch ein bisschen durch.
Das ist so richtig durch. Also das hat halt einfach keinen Wert. Jetzt nicht mehr. Aber wir haben, auch da hatten wir ja schon mal gesagt, dass wir ein neues Coverbild brauchen für unseren Podcast. Falls wir findige und kreative Köpfe unter euch haben und ihr vielleicht sogar richtig gut zeichnen könnt, dann ist das jetzt hier an dieser Stelle der Aufruf, dass ihr für uns ja vielleicht ein Cover machen könntet und wir suchen uns dann einfach eins aus.
Was ist gut.
Ja, gell? Ist so eine spontane Idee, ist mir gerade eingefallen. Das heißt, Lisa guckt mich gerade ziemlich spontan überrascht an. Aber ich habe ja gerne solche spontanen Einfälle. Ja, ansonsten, das sind eigentlich erstmal soweit die Ankündigungen. Nochmal einen kleinen Gruß an die Biggie. Biggie hat mir auch hat uns auch über Instagram geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Die Gute hat leider nur Deezer und Deezer scheint unseren Podcast nicht abspielen zu wollen.
Oh.
Sie findet uns dort nicht. Ich habe da schon versucht, eine Lösung für zu finden. Ich bin auch immer noch dran. Also für alle Zuhörer, die uns auf Deezer gesucht haben und jetzt auf anderen Playern gefunden haben, wir sind dran, falls ihr in Deezer Abonnement habt, dann wir sind dran, dass wir dort auch zu hören sind. Und ja, deswegen ganz liebe Grüße an Biggie, wir sind dran. Und ich glaube, das war's dann jetzt auch schon mit Ankündigungen, oder?
Ja, ich glaube, wir sind am Ende der Folge angelangt.
Das ist schön. Und es ist doch relativ lange geworden. Das ist doch in Ordnung.
Ja, ich denke auch.
Ich denke, das kann man vertreten. Und ja, beim nächsten Mal gibt's dann wieder Gruselwudel. Also schön paranormal.
Mhm.
Haben wir da schon ein Thema? Nee, haben wir noch nicht, gell?
Haben wir noch nicht.
Haben wir noch nicht. Aber es wird gruselig, da bin ich mir ziemlich sicher. Und damit möchte ich mich jetzt auch an dieser Stelle schon verabschieden. Ich freue mich darüber, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Folgt uns, lasst uns eine Sternebewertung da. Schreibt uns auch gerne. Und ja, wie gesagt, schreiben auf Instagram oder über E-Mail unter
spiegelverkehrtdergruselcast@web.de.
spiegelverkehrtdergruselcast@gmail.com.
Fast.
Ja, aber das schreiben wir euch auch nochmal in die Shownotes. Und in dem Sinne sind wir raus. Tschüss.
Tschüss.
Eichwaffel gibt's, spiegelverkehrt.